Wenn wir Ostersonntag feiern, die Auferstehung Jesu feiern, dann lesen wir in der Bibel davon. Und da gibt es sehr unterschiedliche Berichte. Viele, viele Leute kommen vor, aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Und wir wollen uns heute eine etwas genauer anschauen, beziehungsweise das, was sie erlebt hat an diesem Ostersonntagmorgen, Maria von Magdala. Und unser Thema ist zum Glauben kommen an Jesus Christus, den Auferstandenen. Und die Bibelstelle, die wir uns genauer anschauen wollen, steht in Johannes 10, stimmt nicht, Johannes 20, 1 bis 10 und dann die Verse 11 bis 18. Und wir wollen auch direkt anfangen mit diesen ersten drei Versen. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer entfernt worden war. Sie rannte zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte, denen berichtete sie. Sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Damit geht's los im Johannesevangelium, im ersten Wochentag, also dem Sonntagmorgen. Und sie wird hier gleich am Anfang genannt, Maria von Magdala. Nicht nur hier, sondern in allen anderen Evangelien sind die ersten, die dort am Grab auftauchen, immer die Frauen. Wenn es Johannes und den anderen Evangelisten nur darum gegangen wäre, zu beweisen mit der Schrift, dass Jesus auferstanden ist, dann hätten sie das glatt mal weglassen können. Denn Frauen hatten damals keinerlei Zeugnisrecht. Das hätte man auch sagen können, es war ein schöner Morgen, die Sonne schien, das wäre in etwa genauso gehaltvoll gewesen. Aber es wird immer gesagt, es wird immer aufgelistet, es waren die Frauen, die zuerst da sind. Und nicht nur darin merken wir, die Frauen werden besonders gewürdigt. Mit Jesus haben die Jünger, auch die das später vom Zeugnis mäßig erzählt haben, das beibehalten. Die Frauen werden besonders gewürdigt. Wenn wir uns manchmal daran stören und sagen, die Bibel, die ist so frauenfeindlich oder sowas, dann sollten wir nicht das lesen oder es nicht so sehr wahrnehmen und uns daran ärgern, was der damaligen Zeit entspricht. Die damalige Zeit war frauenfeindlich, ohne Frage. Ein patriarchales System. Sondern wir sollten darauf achten, wo es davon abweicht. Und das Neue Testament weicht an so vielen Stellen davon ab, wo man merkt, sie haben die Frauen gewürdigt und sie wurden gleichberechtigt gegenüber den Männern, soweit man das damals konnte. Deswegen hier am Anfang Maria von Magdala, aus Magdala. Sie ist die Erste am Grab. Und sie sieht, dass der Stein, hier steht, nicht weggerollt ist, sondern entfernt worden war. Also eigenartigerweise, der war verschwunden. Alles sehr komisch, sie geht da rein wahrscheinlich, denn sie erzählt später Simon Petrus und dem anderen Jünger dort, dass sie ihn weggenommen haben. Dass also der Leichnam nicht mehr da ist. Das hat sie also beobachtet. Hier kommen dann Petrus, sehr wichtig, und dieser andere Jünger in den Blick. Wer das nun genau gewesen ist, wissen wir gar nicht so genau. Der kommt immer im Johannesevangelium ein paar Mal vor. Die meisten vermuten, es könnte Johannes sein. Das kann man annehmen, aber es bleibt so im Dunkeln. Es bleibt so in der Schwebe, wer könnte das gewesen sein. Die beiden also machen sich auf den Weg, denn das waren nun Zeugen. Die mussten das jetzt also auch bezeugen. Und es gibt zunächst so etwas Ähnliches wie einen Wettlauf. Am frühen Morgen, die beiden rannten zusammen los, aber der andere Jünger überholte Petrus und war als erster dort. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein, er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Binden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Kann man fragen, warum wird das so genau erzählt hier, wo jetzt die Tücher da liegen, ein bisschen da. Ist das so ein Hinweis an alle, die morgen nochmal aufräumen müssen, räumt doch ordentlich auf. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern das, was hier deutlich gemacht wird, ist, der Leichnam wurde nicht geraubt. Denn wenn das wäre, dann wird da nichts mehr liegen oder alles wäre durcheinander. Es wäre nichts mehr von diesen Leinenbinden übrig geblieben. Aber es war alles ordentlich, liegt dort und dort. Also das heißt, da muss was Besonderes passiert sein. Irgendwas ganz Eigenartiges ist da passiert. Es ist auf jeden Fall kein Leichenraub passiert. Das ist hiermit ganz deutlich. Also der Petrus sieht das alles. Alles irgendwie ordentlich, liegt es da, die Leiche ist weg. Was soll das? Und nun, Vers 8, geht dann auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. nach Petrus. Er sah alles und kam zum Glauben, steht hier. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus vom Tod auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Hier ist ein höchst ungewöhnlicher Satz, den wir hier lesen, nämlich dieser erste: Er sah alles und kam zum Glauben. Das ist die einzige Mal im ganzen Evangelium, dass jemand zum Glauben kommt, weil er das leere Grab sieht. Das passiert sonst nie. Und wir werden es auch gleich noch sehen, warum das nicht passiert. Aber das ist das einzige Mal, da kommt jemand zum Glauben und wir fragen uns, was hat der jetzt da geglaubt? Denn eigenartigerweise der nächste Satz widerspricht dem direkt. Sie hatten die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus auferstehen musste. Also da ist eine große Spannung da drin. Und das ist diese Spannung, die den ganzen Ostermorgen ausmacht, die wird hier deutlich. Auf der einen Seite, Menschen kommen zum Glauben, aber auf der anderen Seite immer wieder viel nicht verstehen. Vieles, was ganz unklar geblieben ist. Nach dieser Erfahrung, die die Jünger da gemacht haben, dass sie das leere Grab gesehen haben, dass sie aber noch nicht verstanden haben oder auch mit Glauben zu tun bekommen haben, wird einfach nur noch gesagt, sie kehren zurück nach Hause, also wieder in ihr Wohnhaus oder wo sie untergekommen waren. Und dann sind sie auch erstmal weg vom Fenster. Die spielen jetzt auch keine Rolle mehr. Danach, nach dem Teil, den wir uns heute noch anschauen wollen, wird dann berichtet, wie am Abend Jesus ihnen begegnet. Also diese Jünger, die haben das jetzt gesehen und gehen hoffentlich verwirrt oder auch beunruhigt oder wie auch immer nach Hause und wissen nicht genau, was ist da eigentlich passiert. Bevor wir uns jetzt anschauen wollen, wie es mit der Maria weitergeht, wie sie zum Glauben kommt, will ich ein paar kurze Stichworte dazu sagen, worüber wir hier eigentlich reden, wenn wir von der Auferstehung oder Auferweckung Jesu sprechen oder wie das damals wahrgenommen wurde. Es ist eigentlich korrekter, von der Auferweckung zu reden, nur hat sich das nicht so eingebürgert, denn Jesus hat nicht da im Grab gelegen und dann so auf die Uhr geguckt und gesagt, ah, es ist Zeit aufzustehen, jetzt müssen wir mal auferstehen, ne? Alle warten drauf. Also das war es nicht, sondern er ist im Vertrauen auf den Vater im Himmel in den Tod gegangen, dass er ihn auferweckt. Also der Vater im Himmel hat ihn auferweckt und nicht Jesus ist auf die Idee gekommen, so jetzt ist gut, jetzt stehen wir mal auf. Deswegen müssen wir es eigentlich Auferweckung nennen, aber es ist immer beides mit gemeint. Die Auferweckung Jesu vom Tod ist in der Bibel eindeutig in Zweifel 2 bezeugt, durch viele Augenzeugen. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Berichte, die davon reden, dass sie den Auferstandenen gesehen haben, dass er also wieder lebendig war. Wir haben das in vielen unterschiedlichen Berichten, wenn ihr mal das euch den Spaß macht, das nebeneinander zu legen, die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, werdet ihr feststellen, sie reden alle von dem Gleichen und es gibt viele gleiche Linien, aber wir können sie nicht hundertprozentig übereinander schieben. Es bleiben immer irgendwelche Sachen, die nicht zueinander passen und das macht das umso glaubwürdiger, dass die Leute aus ihrer Erinnerung das erzählt haben, was sie an diesem völlig unwahrscheinlichen Morgen erlebt haben. Wenn das hundertprozentig zueinander passen würde, könnte man sagen, na, das hat sich aber einer ausgedacht. Aber gerade diese Stellen, wie gerade, wo sich's reibt, wo wir denken, ja Mensch, waren es nur eine Frau oder waren zwei oder drei oder war wer zuerst und hin und her, macht es umso glaubwürdiger. Also in dem, was wir im Neuen Testament lesen, ist es eindeutig, das wird eindeutig bezeugt von den Leuten, die das damals erlebt haben. Aber natürlich, es ist wie bei allen Wundern, naturwissenschaftlich können wir das nicht beweisen oder auch noch nicht mal erklären, was da passiert ist. Aber das ist bei allen Wundern so, denn Wunder durchbrechen ja gerade das, was naturwissenschaftlich erklärbar ist. Also wenn es naturwissenschaftlich erklärbar wäre, dann müssten wir alle irgendwie mal eine Auferstehung hier unter Laborbedingungen machen können und wiederholen können oder irgendwie sowas. Dann wäre es naturwissenschaftlich beweisbar. Dann, ansonsten spielt das eigentlich keine Rolle. Also wenn einer sagt, ah, das geht ja gar nicht, das gibt's ja naturwissenschaftlich gar nicht, dann muss man sagen, ja, stimmt. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das durchbricht alles, was wir naturwissenschaftlich nachweisen können. Sonst wäre es ja kein Wunder. Also diese Auferstehung, diese Auferweckung ist nicht erklärbar. Aber, und das sollten wir auch beachten, Historiker, die sich unvoreingenommen mit diesen, in Anführungszeichen, antiken Texten des Neuen Testaments auseinandersetzen, die müssten ganz ehrlich sagen, da muss etwas äußerst Ungewöhnliches passiert sein. Also wenn man sie einfach als antike Texte nimmt und nicht sagt, das ist jetzt Heilige Schrift oder so, sondern schaut, was wird denn da geschildert und wie wird es geschildert und immer wieder, da muss man sagen, da muss was passiert sein. Da ist der Religionsstifter gekreuzigt worden, dem sie alle nachgelaufen sind, wo sie sagten, das ist der Messias. Und Kreuzigung ist nicht nur, der ist jetzt da irgendwie zu Tode gekommen, sondern das war nicht nur die furchtbarste Todesart, die sie damals kannten, sondern das war zugleich ein Zeichen für die Juden, die sie ja damals waren, dass der, den sie da als Messias verehrt haben, von Gott verflucht ist. Wer am Kreuz hängt, der ist von Gott verflucht. Das ist Ende im Gelände. Die normale Folge wäre gewesen, dass die alle nach Hause gegangen wären und gesagt hätten, ja okay, haben wir uns geirrt, war wohl doch kein Messias. Denn das gab es immer wieder mal, dass irgendeiner gesagt hat, ich bin der Messias und dann sind die Leute ihm nachgelaufen und dann gab es irgendeinen Aufstand, Aufruhr und dann war Ende. Und heute wüssten wir davon vielleicht noch als irgendeine kleine Anmerkung in den Geschichtsbüchern, da gab es mal so einen Jesus, der da gesagt hat. Das wäre normal gewesen. Das hätte man heute nachvollziehen können. Aber dass kurze Zeit später diese Leute, die völlig enttäuscht gewesen sein müssen, die völlig desillusioniert gewesen sind, dass die kurze Zeit später losziehen und in aller Welt erzählen, der ist nicht tot geblieben, der ist auferstanden. Das muss man historisch einfach zur Kenntnis nehmen. Man kann es nicht erklären, man muss es auch nicht unbedingt glauben, aber man muss zumindest zur Kenntnis nehmen, das ist nicht nur durch irgendwelche psychologischen Tricks zu erklären, dass so viele Leute plötzlich losziehen. Und wenn wir das historisch betrachten, dann kommen wir der Sache noch ein bisschen näher. Und da will ich uns mitnehmen auf einen Text, den der Apostel Paulus geschrieben hat, nämlich im 1. Korintherbrief 15. Da geht es um die Auferweckung, um die Auferstehung. Und er schreibt circa 55 nach Christus, was ich euch weitergegeben habe, also euch, denen ich das schreibe in Korinth, ihr in der Gemeinde, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, wie es in den Heiligen Schriften steht. Dass er begraben wurde, und dass er am dritten Tag auferweckt wurde, wie es in den Heiligen Schriften steht. Und dass er sich Kephas, und damit ist der Petrus gemeint, den wir gerade hatten, gezeigt hat, danach auch den 12. Später seien über 500 Brüder gleichzeitig. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind allerdings schon gestorben. Paulus versucht hier sowas wie eine historische Beweisführung. Und deswegen wundern wir uns, wenn er hier von dem spricht, was wir gerade gelesen haben, dass er also Petrus und ein bisschen später noch den 12 Jüngern da begegnet ist, fragen wir uns, Maria und die Frauen, wo sind die denn jetzt bitte geblieben? Die werden ja einfach unter den Tisch fallen lassen. Genau aus dem Grund, den ich am Anfang schon genannt habe. Die spielten in einer Beweisführung, in einer Zeugenschaft keine Rolle. Die brauchte man hier gar nicht nennen, weil wäre sowieso egal gewesen. Das glaubt man sowieso nicht. Tut mir leid jetzt für alle Frauen, die sich angegriffen fühlen. Ihr sollt euch auch zu Recht angegriffen fühlen, aber damals war das so. Die mussten hier nicht genannt werden, weil die waren als Zeugen völlig irrelevant. Und deswegen nennt er hier sie auch nicht. Es geht um Petrus und die 12, auch wenn da immer noch jede Menge Frauen dabei gewesen sind. Auch bei diesen 500 Brüdern waren sicherlich viele Frauen dabei. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er sagt, die meisten von ihnen sind noch am Leben. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, hinfahren und sie fragen. Fragt die doch, was passiert ist. Ihr müsst das nicht nur glauben, weil ich das hier euch schreibe. Fragt die doch, die leben noch, zum großen Teil. Ein paar sind schon gestorben, okay, aber dass die noch leben. Es sind etwa 25 Jahre, Vierteljahrhundert, ist nicht so richtig viel. Wenn ich euch dieses Bild zeige, was ist da? Was passiert? Man kann jetzt hier wieder nicht so richtig viel erkennen. Könntet ihr ein bisschen mehr abblenden da vorne? Das wäre gut. Was ist da? Erkennt ihr irgendwas? Was brennt denn da? Notre Dame brennt. So, ist ja letzte Woche ganz dramatisch gewesen. Ich glaube, in 25 Jahren, wenn eure Kinder euch fragen, was ist denn da passiert? Oder sagen wir mal, wenn ihr daneben wohnen würdet oder wenn ihr einer der Feuerwehrleute gewesen wärt, die dabei waren, dann wüsstet ihr ganz genau, was vor 25 Jahren passiert ist und könntet davon erzählen. Oder wenn wir jetzt zusammentragen müssen, wann hast du das erste Mal gehört, dass die Mauer gefallen ist, vor jetzt 30, ein bisschen mehr als 30 Jahren. Du wüsstest es ganz genau, du könntest es erzählen und wir könnten zusammentragen, selbst wenn es keine Fotos, keine Filme, kein gar nichts gibt. Heute würden wir ein Bild darüber bekommen, was vor 30 Jahren in Deutschland passiert ist. Das könnten wir gut nachvollziehen. Oder 9-11. Weißt du noch, wie das war, als du am Fernsehen gesehen hast, dass dein Flugzeug in die Hochhäuser da reinkracht? Das könntest du noch erzählen. Also 25 Jahre ist kein Abstand. Die Briefe des Paulus sind die ältesten Texte, die wir haben. Also die Evangelien sind ein bisschen später entstanden, deswegen bei Paulus sind wir noch näher dran. Also, das, was Paulus hier jetzt schreibt, das sind etwa 25 Jahre zwischen Jesu Tod und Auferweckung, ungefähr 30 nach Christus, und dem, was wir hier von Paulus lesen. Das ist schon historisch ziemlich gewichtig. Das sollten wir einfach zur Kenntnis nehmen. Entweder haben die alle eine riesen Drogenparty gefeiert, da irgendwas, und haben alle gemeinsam nicht mehr gewusst, was sie erleben, oder da muss wirklich was passiert sein. Das können wir zumindest unterm Strich festhalten. Aber selbst wenn wir das jetzt hier hören, und ich habe jetzt versucht, so eine kleine historische Beweisführung zu machen, sodass man zumindest sagen kann, ah ja, da muss was passiert sein, aber trotzdem ist so, selbst wenn ich das noch dreimal hier beweisen würde, dass das, was in der Bibel steht, genauso stimmt, das bringt noch keinen Glauben. Das führt noch nicht dazu, dass jemand anfängt zu glauben. Es gibt genug Historiker, die das alles wissen, was ich jetzt gerade erzählt habe, das nacherzählen, vielleicht Bücher darüber geschrieben haben, aber das bringt noch keinen Glauben. Und das möchte uns Johannes hier in diesem kurzen Abschnitt deutlich machen. Denn wir merken, er baut immer mehr Dinge ein, die deutlich machen, das bringt noch keinen Glauben. Wir wollen uns noch einmal zwei andere ansehen. Nämlich jetzt kommt die Maria wieder in den Blick. In Vers 11. Die Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Jetzt wird's übernatürlich. Jetzt haben wir mit Engeln zu tun. Wenn du jetzt vor deinem inneren Auge ein Wesen mit so riesen Flügeln siehst, dann bist du ein Opfer der Kirchengeschichte. Die Engel hatten keine Flügel. Das hat sich erst so 400, 500, viele Jahre später eingebürgert. Weiße Gewänder, geschlechtsneutrale Wesen sitzen da. Engel im Grab, die leuchten also vor sich hin. Und was passiert? Also Maria war ziemlich cool, die Gute. Ne? Die fragt die einfach, hey, auch wenn sie gefragt wird, was weinst du? Ja, wo habt ihr denn jetzt nur den Leichnam gelassen? Entweder war die total geschult im Umgang mit Engeln oder Johannes möchte uns hier was deutlich machen. Normalerweise, wenn ein Engel, also so ein Bote Gottes, Engel sind eigentlich Boten Gottes, Menschen begegnet, dann erschrecken die und dann heißt es als erstes immer, fürchte dich nicht. Ne, so ganz am Anfang, Maria, die Maria, Mutter Jesu, fürchte dich nicht, kommt immer wieder. Das kommt hier alles nicht. Sondern so ein ganz sachlicher, der könnte jetzt auch stehen, da saßen der Bestattungsunternehmer im Grab. Ne, so. Das wäre in etwa auf der gleichen Ebene gewesen, dieser Dialog. Also Johannes macht uns hier deutlich, es geht nicht um die Engel. Obwohl das eine total besondere, übernatürliches Erlebnis ist, was die Maria hier hat, ist es so, als wenn da ganz normal Leute sich unterhalten. Das können wir mal festhalten. Übernatürliche Erfahrungen sind wichtig in unserem Leben. Dass wir Dinge erleben, die wir nicht erklären können, wie so Engel gesehen oder was auch immer. Aber sie bringen noch keinen Glauben. Der Glaube entsteht nicht dadurch, dass mir Engel begegnen oder ich irgendwas anderes Besonderes erlebe. So wichtig das ist und so sehr das auch passiert, besondere Erfahrungen zu haben. Glaube entsteht anders. Glaube entsteht anders. Meine Frau und ich sehen gerade so eine spannende Serie auf Arte. Ich weiß nicht, ob du Arte auf deinem Fernseher findest, aber geht um Klöster. Unterschiedlichste Klöster in Europa, wo die Mönche und Nonnen befragt werden, warum sie heutzutage ausgerechnet ins Kloster gehen. Und das ist äußerst spannend, was sie antworten. Die haben alle übernatürliche Erfahrungen, dass sie von erzählen können, was ihnen irgendwie passiert ist. Plötzlich irgendwas Besonderes in ihr Leben hineingekommen und das hat sie dazu geführt, ins Kloster zu gehen. Das hat sie nicht unbedingt dazu geführt, an Jesus zu glauben. Das wird an vielen Stellen dann auch deutlich, dass sie an vieles alle Mögliche glauben. Aber es gibt immer wieder übernatürliche Erfahrungen. Aber das schafft noch keinen Glauben, sagt uns Johannes hier in der Art jedenfalls, wie er dieses Geschehen von Maria darstellt. Sonst müsste sie erschrecken, sonst müsste sie alles Mögliche reagieren, aber die fragt dann nur, ja, Mensch, und, wo habt ihr ihn denn gelassen? Das könnte man auch, wie gesagt, den Bestattungsunternehmer fragen und nicht den Engel. Also ein zweiter Hinweis. Wie geht es weiter? Nachdem also diese Engelbegegnung da war, die spielt überhaupt keine Rolle, weil die Engel danach überhaupt nicht mehr vorkommen. Die verschwinden irgendwie. Und dann dreht sich die Maria um, Vers 14, und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war.
Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jetzt ist er da. Jesus, dreimal gleich wird er genannt. Vorher wird er nur einmal kurz genannt bei dem Jünger, den Jesus liebte, so ganz nebenbei. Aber hier ist er jetzt richtig da. Dreimal hintereinander. Jesus ist da. Jetzt müsste es so richtig losgehen mit dem Glauben. Also, hallo, jetzt sieht sie ihn, aber sie erkennt ihn nicht. Sehr eigenartig. Also es sagt uns zum einen, dass Jesu Auferstehungsleib irgendwie anders gewesen sein muss als sein natürlicher Leib. Irgendwie muss das alles ganz anders sein. Später oder in der Parallele bei Lukas gibt es die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die ihn auch nicht erkennen und erst als Jesus da etwas sagt, etwas Bestimmtes und handelt, hier auch. Also sie sieht Jesus, den Auferstandenen, und kommt nicht zum Glauben. Offensichtlich. Es gibt ganz eigenartig, am Ende vom Matthäus-Evangelium ist die Himmelfahrt Jesu geschildert, wo Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und dann steht er so ganz lapidar in Klammern, einige aber zweifelten. Sehr eigenartig. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, wo wir sagen, ach, wenn ich doch nur Jesus sehen könnte, wenn ich nur dabei gewesen wäre. Johannes macht uns hier äußerst deutlich, dass selbst Jesus zu sehen ist es nicht. Ich will das mal ganz, wird ein bisschen schwierig, das zu übertragen auf uns heute. Ich will das mal so versuchen zu übertragen. Jesus Wissen ist ohne Frage wichtig, aber allein das bringt auch kein Glauben. Manche sind im Kindergottesdienst groß geworden, können alle Jesus-Geschichten auswendig. Das ist für die Kindergottesdienstmitarbeiter manchmal ein bisschen mühsam, wenn sie dann irgendwie erzählen, Jesus war mit seinen Jüngern im Boot und alle rufen, ja, gleich kommt der Sturm. Man kennt die Geschichten alle auswendig. Aber das nützt nichts. Es nützt nichts, dass man nur die Geschichten kennt, nicht nur weiß, wer Jesus alles war. Das macht noch keinen Glauben. Interessanterweise. Wenn wir es so übertragen wollen. Man kann es vielleicht auch anders übertragen. All das zu beweisen, dass hundertprozentig das alles stimmt, so wie es in der Bibel war. Besondere übernatürliche Erfahrungen zu haben oder sogar ganz viel über Jesus zu wissen. All das, sagt uns Johannes hier, in der Art, wie er das darstellt, das bringt noch keinen Glauben. Aber er will ja Glauben schaffen. Deswegen hat der sein Evangelium geschrieben. Er möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Das sagt er am Ende ganz deutlich. Und das kommt jetzt auch. Nämlich jetzt kommt die alles entscheidende Stelle, Vers 16. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Lehrer oder mein Lehrer oder wahrscheinlich die Art und Weise, wie sie Jesus angesprochen hat. Hier in diesem Moment ist Glaube entstanden. Da ist sie zum Glauben gekommen und hat Jesus erkannt. Aber die Initiative, dass jemand zum Glauben kommt, geht von Jesus aus. Jesus sagt, Maria, redet sie mit ihrem Namen an und in dem Moment kommt sie zum Glauben. In dem Moment ist all das, was sie vorher gewusst hat aus den Überlieferungen, die übernatürlichen Erfahrungen, alles, was sie erfahren hat, plötzlich geht ihr das Licht auf, weil Jesus sie angesprochen hat. Glaube kommt dort zustande, wo Jesus in unser Leben hineinredet, wo er uns begegnet. Ich möchte das mal mit zwei Bibelstellen noch ein bisschen untermauern, wie wichtig dieser Name Gottes ist. Und mit Name heißt ja unsere Person, auch wenn in unserem Namen jetzt nicht unsere Person drin steckt, aber wenn jemand uns mit Namen anspricht, dann hat das was mit Zuwendung zu tun, mit persönlicher Begegnung zu tun. Es gibt diese berühmte Bibelstelle in Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, sagt Gott dort zu seinem Volk, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist das Evangelium im Alten Testament. Gott ruft uns, ruft dich mit deinem Namen. Jesus spricht dich mit deinem Namen an. Er meint dich ganz persönlich. Es geht nicht nur darum, etwas zu wissen, etwas zu erleben irgendwie, Jesus von Jesus zu wissen, sondern es geht um diesen geheimnisvollen Augenblick, diesen Moment, wo du das erlebst, wo ich das erlebe, dass Gott mich persönlich meint, dass er mich persönlich anspricht, bei meinem Namen ruft. Jesus sagt das mal an einer Stelle seinen Nachfolgern in Lukas 10, Vers 20, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Es gibt da eine sehr individualistische Note im christlichen Glauben, dass jeder Einzelne persönlich gemeint ist. Dass wir nicht als Volksgruppe zum Glauben kommen oder irgendwie sowas, sondern jeder ist ganz persönlich gemeint. Du bist ganz persönlich von Jesus gemeint und er spricht dich und mich an. Also mal zusammengefasst, so wichtig und enorm wichtig, ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Weise kleinreden, so enorm wichtig biblische Fakten oder auch persönliche Erfahrungen sind, Glaube entsteht in der Anrede Jesu. Glaube entsteht in der Anrede Jesu. Und ich habe extra das versucht, mal so zu formulieren, dass das etwas doppeldeutig am Ende ist. Diese Anrede Jesu meint zum einen, Jesus spricht dich oder Jesus spricht mich mit Namen an. Du kannst deinen Namen, wenn du möchtest, da einsetzen. Du bist mein, nach Jesaja 43. Ich meine dich ganz persönlich. Ich spreche dich an. Du darfst dich angesprochen fühlen von mir. In dieser Weise, Jesu redet uns an, das initiiert Glaube. Das geht immer von Jesus aus. Und dann warten wir und erwartet Jesus auch die Antwort. Also, dass wir ihn sozusagen auch anreden. Ich antworte auf diese Anrede Jesu. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mich meinst. Oder mit dem altkirchlichen oder dem gemeindlichen Bekenntnis, Herr ist Christus, Herr ist Jesus, dass ich sage, ja, das gilt für mich. Diesen Ruf, diese Anrede, die du mir zukommen lässt, die habe ich gehört und ich antworte darauf. So entsteht Glaube. Jesus spricht in unser Leben hinein und wir antworten. Könnte man natürlich jetzt, vielleicht hast du diesen Gedanken auch, jetzt damals war das ja sehr unmittelbar, ne? Jesus, der Auferstandene, begegnet dann Maria und sagt, hallo Maria, und dann in dem Moment hört sie das und kommt zum Glauben. Wir haben ja gerade auch schon ganz am Anfang vom Gottesdienst gehört, das geht heute nicht mehr so, weil Jesus uns in dieser Weise nicht begegnet. Also könnt ihr fragen, wie spricht Jesus heute in unser Leben hinein, wenn all das, was wir gerade hatten, nicht gelten. Jetzt drehe ich das Ganze mal um. Wie spricht Jesus heute in unser Leben ein? Er spricht durch Worte aus der Bibel in unser Leben hinein, dass uns auf einmal Bibelworte ganz persönlich berühren, wie vielleicht dieser Jesaja-Text, ich habe dich gemeint. Er spricht hinein durch persönliche, auch übernatürliche Erfahrungen, dass ich etwas erfahre, etwas erlebe, wo ich sage, da begegnet, ist mir Jesus begegnet. Er spricht durch mich, zu mich hinein, durch tausend verschiedene andere Möglichkeiten. Ich denke, dass es ein Geheimnis ist. Ich glaube, dass es ein Geheimnis ist, wie Jesus jeden anspricht. Dass das etwas ist, was man auch gar nicht beweisen kann. So er mich angesprochen hat oder mich immer wieder anspricht, er spricht dich anders an. Die Frage ist nur, was du damit machst. Ob du das annimmst, ob du das ernst nimmst, ob du sagst, ja, das ist Jesu Rede an mich. Ich merke, obwohl ich so vieles weiß, obwohl ich so vieles kenne und vielleicht schon so viel dagegen bin, in dem Moment merke ich, hier begegne ich Jesus. Er meint mich. Das ist noch nicht mal nur eine übernatürliche Erfahrung. Das ist vielleicht auch noch nicht mal nur ein Bibelwort, sondern das ist dieses Erleben, Mensch, da ist mehr, als ich mir ausrechnen könnte. Da ist mehr, als ich mir bisher zusammengereimt habe. Jesus redet in mein Leben. Und du bist aufgefordert und herausgefordert, darauf zu antworten. Das nicht wegzuschieben und zu sagen, nee, das ist wohl nicht so. Das ist irgendein Irrtum, sondern zu sagen, ja, ich will mich darauf einlassen. Jesus redet zu mir und ich möchte antworten. Dazu kann ich dich nur ermutigen, das ernst zu nehmen. Jesus hat so viele Möglichkeiten und Wege in unser Leben hineinzureden. Und die Frage ist, wie wir darauf reagieren, was wir damit machen. Ob wir es wegschieben, sagen, ach, jeder hat irgendwelche besonderen Erlebnisse, oder zu sagen, ja, ich nehme das ernst. Das ist wohl der Herr, Jesus, der mir da begegnet. Wollen wir uns noch den Abschluss dieses Abschnitts ansehen? Jesus sagt jetzt zu der Maria, nachdem sie also zum Glauben gekommen ist, halte mich nicht fest oder rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen, aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern, sie verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Diese Stelle da am Anfang, das Maria ihn nicht anrühren soll und er noch zum Vater gehen muss und wie, das ist eine der schwierigsten Bibelstellen, die es überhaupt so gibt in den Auferstehungsberichten. 1000 verschiedene Erklärungen, die man dafür geben kann. Ich will jetzt gar keine geben, sondern ich möchte euch auf diesen Teil hinweisen, den ich, glaube ich, für jetzt für wichtiger halte. Nämlich die Maria geht hin zu den Jüngern und verkündet steht hier sogar, also das hört sich ja schon, also erzählt von dem, was sie erlebt hat. Ich habe den Herrn gesehen. Jesus sendet sie also, die er ganz individualistisch angesprochen hat, sendet sie in die Gemeinde, in die Gemeinschaft. Und dort soll sie von dem erzählen, was sie erlebt hat. Ich möchte das mal versuchen, so auf uns zu übertragen. Glaube entsteht sehr individuell in der Begegnung mit Jesus. Dass Jesus uns anspricht und wir darauf antworten. Jesus sendet uns. Oder der Glaube wird gefestigt. Also was gehört alles dazu, mit Jesus zu leben, in der Nachfolge zu sein? All das, was sich daran anschließt, das entsteht oder wird gefestigt in der Gemeinschaft, geh hin zu den anderen, also in der Gemeinschaft der Gemeinde und im Bekennen, also dass ich davon erzähle, was Jesus in meinem Leben getan hat. Dadurch wird das, was Jesus mit mir angefangen hat, gefestigt, weiterentwickelt, vertieft. Alles, was dazugehört, mit Jesus zu leben, wenn ich ihm begegnet bin, mit ihm leben will, das lerne ich im Miteinander der Gemeinde, im gemeinsamen Bibellesen, im gemeinsamen Austausch, miteinander unterwegs sein. Da wird es gefestigt, was alles dazugehört, was Jesus mir dadurch sagen will. Jesus sendet sie direkt in die Gemeinschaft und sie bekennt, was sie mit Jesus erlebt haben. Ich denke, das wird dir selbst auch so gehen, wenn du jemandem anders gegenüber erzählst, was Jesus in deinem Leben tut, dann ist das nicht nur ein Zeugnis geben, so, weil man das muss, sondern zugleich stärkt es selbst dein Glauben, vergewissert es für dich nochmal, ah ja, stimmt, Mensch, so habe ich Jesus erlebt. Das geschieht hier. Der Glaube entsteht in der Anrede Jesu und er wird gefestigt in der Gemeinschaft und im Bekennen. Darin können wir diesen Bericht von der Maria von Magdala, wie sie Jesus begegnet und ihn zum Glauben kommt, zusammenfassen. Zum einen, Jesus spricht sie persönlich an. Jesus redet dich persönlich an. Er meint dich mit Namen. Er meint nicht nur alle irgendwie, sondern er meint gerade dich. Und sie antwortet, Rabuni, also sie antwortet mit dem, wie sie antworten kann. Ich weiß nicht, ob diese Vokabel irgendwo anders im Neuen Testament nochmal vorkommt. Ich glaube fast nicht, habe es nicht nachgesehen. Aber sie antwortet so, wie es ihr entspricht. Und du darfst darauf so antworten, wie es dir entspricht. Wie es dem entspricht, was du jetzt von Jesus verstanden hast. So darfst du antworten. Sagen, ja, Jesus, ich möchte mich darauf einlassen. Und Jesus sendet sie hin in die Gemeinschaft der anderen Gläubigen und dass sie davon erzählt. Auch dazu kann ich dich ermutigen. Wie kommt jemand zum Glauben an Jesus Christus in dieser persönlichen Begegnung? Und das ist zugleich die Einladung in Gemeinschaft mit anderen Christen und die Einladung davon zu erzählen. Ich will mal mit dieser Frage schließen. Was ist für dich dran? Das kannst du nur ganz alleine wissen, ob irgendwas für dich dran ist heute Morgen, ob du den Eindruck hast, an der Stelle bin ich herausgefordert, da muss ich nochmal weitergehen. Vielleicht ist es für dich dran, dem nachzuspüren, ob Jesus in dein Leben hineinredet. Zu sagen, ja Mensch, ich will das ernst nehmen, das, was ich jetzt hier empfinde, erfahre, gehört habe. Ich will darauf antworten, ich will mich darauf einlassen. Es ist an der Zeit, das zu tun. Vielleicht ist es auch ein Ruf in die Gemeinschaft, zu sagen, ja, ich will neu wieder mit anderen Menschen zusammen unterwegs sein im Glauben an Jesus. Ich will Bibel lesen mit ihnen zusammen, will beten, will mich weiterentwickeln, will das immer mehr begreifen, was Glaube eigentlich bedeutet. Vielleicht ist es auch dran, davon zu erzählen, Mut zu haben, anderen davon zu sagen, was Jesus in deinem Leben tut. Vielleicht ist es noch was ganz anderes. Jesus redet jeden persönlich. Ich möchte dich ermutigen, dem nachzugehen, das nicht wegzuschieben, sondern dem nachzugeben und gespannt zu sein darauf. Und da bin ich dann ganz zuversichtlich, dass Jesus antwortet, dass er dir das deutlich macht, was für dich dran ist. Gott segne dich, Gott segne uns. Amen.